Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Feste feiern wir immer und gerne, wann es auch geht. So auch beim Telestammtisch. Den ihr Leute, ihr wisst es doch alle, beim Discord und in den Shownotes steht es drin. Da könnt ihr mit uns diskutieren und reden, so viel und so lange ihr wollt. Dann haben wir eine eigene Homepage. Überall Social Media sind wir da. Und was auch ganz cool ist, wenn ihr uns einfach mal 5 Sterne bei Spotify da lasst und da auch gerne kommentiert. Aber das macht ihr ja hoffentlich sowieso. Aber heute geht's um eher ein französisches Fest. Und es geht um Das Fest geht weiter von Robert Jugidon. Hoffentlich ist richtig. Ich werde gleich korrigiert, denn ich bin nicht alleine. Ich bin heute wieder mit Lida am Start. Grüß dich.
Hallo.
War Jugidon? Gut. Ich glaube, es ist ein Doppel-J, ne? Der Name des Regisseurs.
Ja, ich kann leider kein Französisch, daher bin ich da auch überfragt.
Ich glaube, es ist ein Doppel-J. Aber ist egal. Soll auch um den Film gehen, den wir uns angeschaut haben. Und da bitte ich dich doch gerne, um was geht's in Das Fest geht weiter?
Ja, im Mittelpunkt steht die alternde Aktivistin und Bezirksabgeordnete Rosa, die langsam an der Antriebslosigkeit der Menschen in ihrem Viertel verzweifelt, ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber doch resigniert, dann aber doch neuen Lebensmut und ganz andere Perspektiven entdeckt, als ihr der gleichaltrige Henri begegnet und sie sich im Alter nochmal richtig frisch verliebt. Das Ganze ist in Marseille angesiedelt, in der Rue d'Aubagne. Ich hoffe jetzt, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Und vielleicht ist euch diese Straße einigermaßen bekannt, denn vor ja inzwischen etwa 7 Jahren gab es ja da ein Unglück, als mehrere Häuser aufgrund von Baufälligkeit einfach in sich zusammengefallen sind. Es gab vorher ja schon mehrfach in dieser Gegend echte, reale Proteste. Es gab Beschwerden über den maroden Zustand und die wirklich unbewohnbare Heruntergekommenheit des Viertels. Und das hat sich dann, nachdem die Politik es lange ignoriert hat, auf ganz brutale Weise bewahrheitet, als da mehrere Blöcke einstürzten. Und dieses Ereignis bildet doch den recht ernsten und ja fast düsteren Hintergrund dieses locker leichten romantischen Films.
Erstmal vielen Dank. Man muss sagen, den Film hast du wahrscheinlich sogar noch früher als ich gesehen, aber es ist schon ein bisschen näher. Und ich musste erst von nachdenken, wo du es gerade erzählt hast. Klar, das ist der Film, der dann an diesem Marktplatz dann sein Finale hat, wo sie mit dem eigentlich Schwiegervater von ihrem Sohn, ihrer Tochter, da war doch auch diese Nebengeschichte, glaube ich.
Genau, wir haben da ein sehr verwickeltes Familien-, Bekannten- und Freundesgerüst mit ihren bereits erwachsenen Kindern und deren, also sie hat Söhne und deren jeweiligen Partnerinnen.
Okay, dann war das und dann gehen sie Fisch essen und so. Jetzt weiß ich nämlich genau wieder, welcher Film es ist. Und ich dachte anfangs, französischer Film, oh Gott, schon wieder, weil die letzten französischen Komödien haben bei mir nicht so gezogen. Was dachtest du vor dem Film darüber?
Ich war skeptisch, vor allem aber wegen dieser Kombination eines sehr ernsten, sehr politischen und absolut aktuellen Ereignisses. Da spielt ja auch mit rein, zum Beispiel, wie horrende diese Wohnungen, die sich dann als Todesfallen, also es muss man wirklich sagen, es sind 8 Menschen dabei umgekommen, die verschüttet wurden, die dann wirklich gestorben sind. Es war ein Viertel, das vor allem bewohnt wurde von Menschen migrantischer Herkunft, von Menschen aus der Arbeiter- und Unterschicht. Also diese Menschen hat es dann wirklich getroffen. Die haben mit ihrem Leben dafür bezahlt, was die Politik vernachlässigt hat. Und dass Wohnungen extrem marode sind oder Wohnraum unbezahlbar, das ist ja auch ein Problem, was im Berliner Raum sehr bekannt ist und, denke ich, in vielen sowohl deutschen als auch internationalen Großstädten ein ganz akutes Problem ist. Und durch solche Ereignisse, da gab es ja auch schon in anderen Städten Fälle, wo Häuser einstürzen, wo es zu Gasexplosionen gab oder ähnlichen Unglücken, die einfach durch bauliche Vernachlässigung verursacht sind. Und tatsächlich lebe ich auch selbst in einem Haus, in dem trotz Bauverbot ein Obergeschoss angebaut wurde. Also frage ich mich dann auch manchmal, wann stürzt hier alles ein? Und dass das Ganze dann mit einer so locker flockigen Romanze verbunden wird, da war ich schon sehr skeptisch.
Ja, und vor allem beim Film schauen war es für mich, sind es eigentlich fast zwei Filme. Weil dieser ernste Part, der kommt ja erst so immer ein bisschen, kommt dieses Politische so leicht mit rein, wenn sie dann bei ihren Treffen ist und so. Man merkt das schon, dass da mehr ist. Aber eigentlich hat man ja diese ja lockerflockige, wie du sagst, Romanze so ein bisschen da drinne, die auch ganz nett ist, aber jetzt auch nicht der große Bringer. Und dann dieser politische Part, ne, was halt auch auf warme ging, halt wusst ein bisschen.
Das ist genau, Michele Rubirola, das ist die Bezirksbürgermeisterin von Marseille damals gewesen. Die ist allerdings keineswegs so eine ganz heroisch-humanistische Figur und hatte dann auch, ja, ihr kennt ja vielleicht die Hufeisentheorie, wo der linke Rand, der manchmal den rechten Rand trifft. Und sie hatte dann da durchaus auch ambivalente Sympathien. Und sie ist keineswegs wegen einer Romanze aus der Politik ausgestiegen, sondern einfach aus gesundheitlichen Gründen. Das ist dann auch nochmal so eine Sache, die mir unangenehm aufstößt, wenn da so ein reaktionäres, heterosexuelles Narrativ bedient wird, obwohl die realen Gründe eben wesentlich pragmatischer und wesentlich unpersönlicher waren. Eine labile Gesundheit, gerade im Alter, kann ja jeden treffen.
Ja, vor allem hätte man das ja auch ganz einfach in Film einbinden können. Sie kann ja ihre Romanze anfangs haben, aber trotzdem sagen, sie geht aus gesundheitlichen Gründen raus. Das hätte man da gut verarbeiten können. Schade. Aber was ich beim Film auf jeden Fall richtig stark fand, war, ich hatte danach richtig Bock, nach Marseille zu fahren. Also ich finde diese, ja, Marseille als Küstenort haben sie richtig gut eingefangen. Wie siehst du so, ja, die Location?
Ja, die Gegend kommt schon ganz nett rüber. Allerdings haben wir da hier auch sehr viel touristischen Lokalkolorit. Also gerade die Darstellung dieses Viertels, wo so die migrantischen Menschen und die eingeborenen Franzosen alle so Freunde und Freundinnen sind und man sich dann in der Kneipe trifft und die lokale Küche genießt und dann hat sich da auch wunderbar das migrantische Restaurant integriert und alles ist so Friede, Freude, Eierkuchen. Das finde ich gerade vor diesem sozialen Hintergrund, der daher sehr verkitscht und auch sehr realitätsfern. Denn dieses Klischee, dass gerade in den unteren Gesellschaftsschichten alle sich ja gegenseitig helfen und Freunde und Freundinnen sind, das stimmt einfach nicht. Nicht, weil wir alle Feinde sind, sondern weil man gar nicht diesen, also schon dieses, dass man ständig irgendwie in einer Kneipe rumhängt und eigentlich gar nichts zu tun hat. Und das Geld kommt von irgendwoher und Armut wird behauptet. Armut ist aber nie sichtbar und ist niemals fühlbar in diesem Film. Es bleibt immer nur sowas, wo man sagt, oh, wir haben ja alle kein Geld. Und dann werden da noch so, also dieses Viertel, was ja völlig baulich marode ist, man sieht auch nie, wie kaputt eigentlich die ganzen Wohnungen da sind. Das sieht dann auch alles doch sehr gemütlich aus, sodass man den Eindruck hat, dass diese Probleme gar nicht wirklich real existieren. Diese Probleme sind einfach nur ein Konstrukt. Und statt dass der Film hier wirklich mal sozial zeigt, so leben die Leute eigentlich in so verkommenen Dreckbuden. Und wer schon mal in einer unsanierten Wohnung gelebt hat, ja, ich sag nur Eisblumen im Winter am Fenster, aber innen und nicht außen. Oder einen Ofen, wo man eine Gasvergiftung von kriegt und dann erst mal 3 Nächte im Krankenhaus ist. Also der weiß, dass das nicht so lustig ist. Ne? Schimmel in allen Decken, Tapete, die sich abpellt. Davon sehen wir hier überhaupt gar nichts im Film.
Ich überlege gerade, wir sind hier einmal in der Wohnung von der Frau mit ihren Kindern. Ja, selbst die sieht ja noch verhältnismäßig okay aus, die Bude. Das stimmt schon. Also so richtig hart drauf gezeigt wird nicht, wie marode die Sachen im Realen halt wirklich waren.
Ja, und dieses Viertel, da ist halt auch irgendwie immer Friede, Freude, Sonnenschein. Außer wenn wir eben so ein paar, die sehr hart damit kontrastieren, Archivaufnahmen sehen. Und das ist eben auch das, was du meintest, das wirkt manchmal wie zwei Filme. Wir haben halt wirklich diesen Kontrast, gerade durch die Archivbilder von Realität und von Filmwelt. Und der Film driftet jetzt aber auch nicht in so eine Art magischen Realismus, dass man sagt, es ist jetzt so fiktiv, dass es sich wieder vollkommen von der Realität loslöst, sondern er hat eben diesen realistischen Anspruch. Er will wahrheitsgetreu sein, Er ist es aber nicht. Und darin liegt eben das Problem. Wenn der Film jetzt ganz bewusst sagen würde, das hier ist ein Märchen, das ist eine völlige Fiktion, dann wäre das wieder ein anderer narrativer Kosmos und als solches in Ordnung. Aber sich eben einen Wahrhaftigkeitsanspruch zu stellen und den dann nicht zu erfüllen, das ist halt ein Manko.
Ja, das ist definitiv. Was mir jetzt gerade noch auffällt, wir haben da ja viele Nebengeschichten. Das ist ja so ein Konstrukt. Du hast diese Hauptlinie von Rosa, ganz klar. Das ist auch das Wichtigste fürs Finale. Und dann hast du ja noch ihr Ex-Mann. Der mit der Krankenschwester, ist es, glaube ich, zusammenlebt. Und das fand ich, das fand sogar ich anfangs ein bisschen schwierig, wie sie das so vorgestellt haben. Weil er ja doch schon eher so der zwar super Liebe, glaube ich, im Herzen ist, so soll er auch rüberkommen, aber er hat halt schon so seine alten Ansichten, zumindest nach außen hin. Gerade anfangs fand ich das schon hart schwierig. Wie kam dir das vor, also die Nebengeschichte?
Ja, das war für mich auch nicht so ideal und allerdings muss ich dazu sagen, dass für mich die problematischste Nebengeschichte dann doch die war mit der, ich denke, es ist diese Figur der Alice, die unfruchtbar ist, die also in einer eigentlich funktionierenden Beziehung ist mit einem der Söhne der Hauptfigur und sich eigentlich Kinder wünscht. Beide wünschen sich Kinder, aber sie kann eben aus biologischen Gründen irgendwie keine kriegen. Und dass das ein Riesenproblem ist und man dann letztendlich das dann nur so, dass man irgendwann sagt, na gut, dann müssen wir halt schweren Herzens an Adoption denken. Und dieser Plot, der war zum einen eben wieder so konservativ, heteronormativ. Die Kernfamilie muss erhalten werden. Eine Frau ist nur komplett, wenn sie Kinder kriegen kann. Eine Frau, die keine Kinder kriegen kann, ist schon, also so nach dem Motto, das war wirklich, als ob sie so das reinste Monster wäre. Ja, so, oh Gott, ich als Frau, ich kann keine Kinder kriegen. Welcher Mann will mich doch noch? Wo man sagen kann, es gibt doch heute so viele Möglichkeiten und auch ein Leben ohne Kind ist jetzt ja nicht der Weltuntergang. Aber da ist gar nichts, also kaum irgendeine Alternative offen. Und selbst die Adoption scheint dann schon fast wie ein richtig schweres Los. Also das war sehr altbacken und sehr fragwürdig gehandhabt. Und das war halt der Nebenhandlungsstrang, mit dem ich so die meisten Probleme habe. Generell zerfasert sich dieser Film aber auch so ein bisschen in seinen ganzen Figuren und ganzen Nebenhandlungen, die alle erst ganz groß auf Drama machen und dann ist auf einmal alles überstürzt aufgelöst. Also das, da hätte man weniger, wäre da sicher mehr gewesen und dafür mehr in die Tiefe gehen.
Ja, da hätten zwei Handlungsstränge gereicht und da hätte man tiefer reingehen können, das stimmt schon. Aber wo du es gerade sagst, ja, hätte ich fast vergessen, dass das mit... Aber da ist aber auch so ein Filmproblem, was ich halt ganz oft immer sehe, weil wenn man viele Filme schaut, geht das halt leider nicht weg, dass einfach das Problem ist, hätten sie da einfach miteinander geredet, aber nein, der eine haut erst ab, weil er denkt, sie auch in dem Punkt, ich bin gar nicht mehr liebenswert. Er kriegt irgendwie erstmal auch gar nichts gecheckt so richtig, was mich auch gewundert hat, also so eng wie die eigentlich dann waren oder sein sollten. Und denke ich mir, Leute, hättet ihr einfach mal kurz miteinander geredet, weil anscheinend hat er jetzt auch nicht so das Riesenproblem damit, dass sie jetzt keine Kinder kriegen kann.
Was ja auch eigentlich die normale Reaktion wäre. Und wie gesagt, selbst wenn jetzt ein Partner oder eine Partnerin keine Kinder kriegen kann, gibt es ja unzählige Möglichkeiten, auf andere Weise entweder Kinder in die Familie einzubringen oder Kinder in sein Leben zu integrieren. Ja, es muss ja nicht immer ein biologisches Kind sein. Und selbst da gibt es ja durch, also was weiß ich, Leihmutterschwangerschaft, künstliche Befruchtung, Patchwork-Familie, 1000 Möglichkeiten. Also das war eben sehr konservativ gehandhabt und gedacht. Das hatte dann schon fast sowas wie von 18. Jahrhundert, ja, als es noch Entscheidungsgrund war, wenn die Frau kein Kind kriegen kann.
Das fand ich auch ganz komisch. Was ich natürlich selber nicht mitgekriegt habe, aber mir habe sagen lassen, dass der ganze Film so eine Godard-Hommage sein soll, weil die Verachtung irgendwie mehrfach zitiert wird, musikalisch zuerst und dann auch visuell.
Ja.
Aber das hat ihn ja auch nicht besser gemacht, wahrscheinlich. Hört so leicht raus.
Ich habe einiges von Godard gesehen, aber dieser Film, ich wusste das jetzt nicht, das höre ich jetzt erst von dir zum ersten Mal, aber tatsächlich hat mich dieser Film auch in keinem Punkt an Jean-Luc Godard erinnert. Im Gegenteil empfinde ich Godards Filmstil als, also gegenteilig ist jetzt vielleicht sehr krass ausgedrückt, aber doch sehr weit entfernt von dem, was da abgeliefert wird, weil Godard ja zum einen wirklich so ein, also so ein Hardcore-Realismus verfolgt hat. Und zwar ein Realismus, der ja so weit ging, dass in seinen Filmen Anschlussfehler drin sind, die aber bewusst darin gehalten werden. Ne? Also dass Godard sagt, wenn wir jetzt hier die Tasse wieder aufs Fensterbrett stellen, weil in der vorigen Szene eine Tasse auf dem Fensterbrett stand, dann durchbricht das schon den Realismus, den ich hier in dieser Szene drin haben will. Und eben, dass bei Godard ganz viel improvisiert ist. Hier wirkt alles doch sehr stark nach Drehbuch. Und natürlich, dass Godards Geschichten auch oft so eine Art Antidramatik haben. Dass also bewusst typisch dramatische Narrative nicht bedient werden, sondern sich dann die Sachen einfach in so eine Art manchmal absurde Komik, manchmal sozialkritische, trocken, komische Banalität verlieren und bewusst nicht so ein Handlungsbogen, wie man ihn aus Filmen kennt, gespannt wird. Dieser Film hier aber ein ganz typisches, fast schon klischeehaftes Narrativ einsetzt.
Aber man merkt schon, wenn wir schon mehr über Godard fast gerade reden als über den eigenen Film, hat er jetzt auf jeden Fall kein Fisch, wollte ich sagen, gewonnen, wenn wir schon am Meer sind. Hast du noch irgendwas zu dem Film, was auf jeden Fall mal beachten sollte, bevor man da reingeht?
Also, um jetzt, nachdem ich nun so viel gemeckert habe, kann ich vielleicht noch als positive Note anmerken, Ariane Ascaride, die macht ihre Hauptrolle als Rosa sehr gut. Insofern, wenn jetzt Fans dieser Schauspielerin sich das angucken wollen, dann haben sie sicherlich ihre Freude daran.
Positiv kann ich sagen, also ich fand, es ist halt so ein Tearjerker-Moment. Beim Ende die Rede fand ich schon ganz, ganz nice. Also ganz ehrlich, ich habe das gesehen, mit mir kam man auch ein, zwei Tränen. Das schafft er dann schon, wenn man sich da ein bisschen rein investiert. Aber alles, was du erzählt hast, kann ich unterschreiben. Der hat halt seine Probleme in den viel zu vielen Geschichten, die er erzählen will. Inhalt auch 106 Minuten. Das ist jetzt kein 2,5-Stunden-Film, der sich dann Zeit nehmen könnte für alles. Ja, ich würde auch ein Verhalten und mittleren Daumen geben. Man kann reingehen, ist jetzt aber kein Film, wenn man nicht unbedingt will, der einen dann viel, viel mehr bringt. Dann, ja?
Also mein Fazit fällt dann doch wie oft etwas herber aus. Ich denke, gerade im Hinblick auf diesen Realismus, den dieser Film sich selber stellt und eben diese wirklich, ja, harsche Geschichte im Hintergrund, die sehr politisch ist und sehr sozial bezeichnend. Gerade in unserer Zeit scheitert dieser Film einfach auf ganzer Linie. Und selbst wenn man sich diese Elemente wegdenkt, wäre es doch nur eine sehr flache Romantikkomödie. Also es ist nicht mal ein Film, der ohne diese Elemente für sich genommen funktioniert, sondern bestenfalls dann noch so TV-Niveau hätte. Da kann ich leider keine Empfehlung aussprechen. Da gibt es sicherlich wesentlich, wesentlich bessere Filme, die ihr euch angucken könnt.
Glaube ich auch. Aber falls ihr doch den Weg ins Kino finden wollt, der Film startet am 12. Juni bei uns im Kino. Ja, alle, die drin waren, die können gerne, wie vorhin schon alles aufgezählt, in die Kommentare mal reinballern, wie ihr den fandet. Und ob mir mit dem Godard einfach nur Mist erzählt wurde nach dem Film, das ist natürlich auch nicht auf meinen Mist gewachsen. Aber ja, das war's zu dem Cast. Ich sag schon mal Tschüss und Lida, natürlich, du darfst das letzte Wort haben, selbstverständlich.
Ja, ich denke, was macht man jetzt mit dem Geld für die Kinokasse? Sparen, um dann vielleicht mal wirklich nach Marseille zu fahren. Ja, da war ich ja auch noch nie, aber man darf ja wohl noch träumen.
Dann tschö.
Tschüss.